Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund. Und auf dieses Wort Gottes wollen wir hören aus Hiob Kapitel 14 und wollen dazu aufstehen. Für die Predigt sind vorgeschlagen die Verse 1 bis 6. Es macht aber Sinn, den gesamten Text zu lesen und auch den gesamten Text auszulegen. Der Mensch, geboren von der Frau, kurzlebig und voller Unruhe. Er geht auf wie eine Blume und verwelkt. Er flieht wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Und über ihm hältst du dein Auge offen. Und ihn ziehst du vor dein Gericht. Könnte ein Reiner vom Unreinen kommen? Nicht einer. Wenn seine Tage feststehen, die Zahl seiner Monde bei dir, wenn du seine Grenzen gesetzt hast, die er nicht überschreiten kann, dann blicke weg von ihm, dass er Ruhe findet, dass er sich seines Tages freuen kann wie ein Tagelöhner. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er gefällt, so schlägt er wieder aus und an Trieben fehlt es ihm nicht. Wenn seine Wurzel auch alt wird in der Erde und sein Stumpf abstirbt im Staub, so sprost er wieder vom Duft des Wassers und wie ein junges Reis treibt er Zweige. Der Mann aber stirbt und kraftlos liegt er da. Der Mensch kommt um und wo ist er? Wie Wasser schwindet aus dem See und ein Strom versiegt und austrocknet, so legt der Mensch sich nieder und steht nicht wieder auf. Der Himmel vergeht, bevor sie erwachen und erweckt werden aus ihrem Schlaf. Könntest du mich doch im Totenreich bewahren, mich verbergen, bis dein Zorn sich wendet, mir eine Frist setzen und dich dann meiner erinnern? Kann ein Mann, wenn er stirbt, wieder lebendig werden? Alle Tage meines Dienstes wollte ich ausharren, bis meine Ablösung käme. Du würdest rufen und ich gäbe dir Antwort. Nach dem Werk deiner Hände sehntest du dich. Wenn du dann meine Schritte zähltest, gäbst du nicht Acht auf meine Sünde. Mein Vergehen wäre im Beutel versiegelt und meine Schuld hättest du übertüncht. Doch auch ein Berg stürzt und zerfällt und ein Fels weicht von seinem Ort. Steine werden vom Wasser zerrieben, der Wolkenbruch schwemmt das Erdreich fort. So machst du die Hoffnung des Menschen zunichte. Du überwältigst ihn. Für immer geht er dahin. Du entstellst sein Gesicht und schickst ihn weg. Kommen seine Kinder zu Ehren, so weiß er es nicht. Werden sie verachtet, so bemerkt er es nicht. Nur sein eigener Leib macht ihm Schmerzen. Und nur um ihn selbst trauert seine Seele. Vater, nun öffne uns Ohren und Herzen, dein Wort zu ergreifen und zu leben. Amen. Mensch, wer bist du? Diese Frage steht über dem 14. Kapitel des Buches Hiob. Sie ist so alt wie die Menschheit selbst. Und jede Generation setzt bei der Antwort darauf eigene Akzente. Auf den ersten Blick scheint dies lebensfernes Philosophieren zu sein. Doch ist die Frage von entscheidender Bedeutung für unseren Alltag und unsere Einstellung zu uns selbst, zum Nächsten und zum Leben. Wir wollen uns definieren. Wir streben danach, unser Leben selbst zu kontrollieren und zu gestalten. In der Aufklärung, der Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit erhielt dieses Streben einen kräftigen Schub. Gott wurde in den Hintergrund gerückt, die Fessel der Religion abgestreift. Heutzutage sind wir so weit, dass man sich selbst erfindet. Man stellt sein Profil bei Facebook ein, schönt Bewerbungszeugnisse und Lebensläufe und sucht seinen Wert, indem man eine Fußspur im Internet hinterlässt. Auch die Menschheit als Ganze scheint sich ständig selbst neu erfinden zu wollen. Das Streben wissenschaftlicher Forschung zielt ja längst nicht allein darauf, das Leben der Menschen angenehmer zu machen, sondern bislang unantastbare Grenzen zu sprengen. Und das nicht nur im Weltraum, sondern auch und gerade im Mikrokosmos. Genforschung und Genmanipulation wollen nicht einfach Nöte lindern und Krankheiten beseitigen. Dahinter steht auch die Suche nach dem perfekten Menschen. Der Einzelne wird dabei zunehmend und von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt zur Verfügungsmasse und zum Objekt. In diese Situation hinein wollen die Worte Hiobs uns neu zum Nachdenken bringen über das Wesen des Menschen. Der Mensch, geboren von der Frau. So beginnt dieser Abschnitt. Was wie ein überflüssiger Zusatz oder ein poetisches Stilelement wirkt, stellt für den alttestamentlichen Hörer des Textes den Zusammenhang zur Urgeschichte und somit zur biblischen Gesamtschau vom Menschen her. Und so sind die Worte Hiobs voller Rückbezüge auf die ersten vier Kapitel der Bibel. Es lohnt sich, einmal Hiob 14 und 1. Mose 1 bis 4 nebeneinander zu lesen. Dabei mag man die naturwissenschaftliche Bedeutung dieser Kapitel unterschiedlich werten, die darin enthaltenen anthropologischen Aussagen aber sind grundlegend für die biblische Sicht vom Menschen. Ich möchte daraus 5 Punkte herausgreifen. Erstens, die Verortung des Menschen. Wie oft denken wir, dass mit uns die Zeitrechnung beginnt? Mit den Worten, geboren von der Frau, stellt Hiob den Menschen hinein in ein Geflecht von Beziehungen. Es ist Teil unserer normalen Persönlichkeitsentwicklung, dass wir uns als Kinder für den Mittelpunkt der Welt halten, dem alles andere zugeordnet ist. Und in der Pubertät wird alles Wissen, alle Erfahrung der Eltern beiseite geschoben und bekämpft. Leider aber halten wir auch nach der Pubertät als Einzelne, als Gruppen und als Völker oft unerschütterlich daran fest, uns als den Nabel der Welt zu sehen, um den sich alles zu drehen hat. Demgegenüber macht die Bibel deutlich, dass wir in einer Abhängigkeit stehen. Eine Abhängigkeit, die sich zurückverfolgen lässt bis zur Schöpfung und zum Sündenfall. Das ist ernüchternd und entlastend zugleich. Wir sind nicht so großartig, wie wir gern von uns denken. Und doch sind wir als Geschöpfe Gottes viel großartiger, als wir es selbst je bewerkstelligen könnten. Nach biblischem Zeugnis ist der Mensch aus Gottes Willen und zu Gottes Ebenbild geschaffen. und dann aus der Vereinigung von Mann und Frau gezeugt. Damit aber ist er nicht als Einzelwesen, sondern zur Gemeinschaft berufen. Er ist hineingestellt in das Gefallensein der Menschheit, in die Geschichte der zerstörten Beziehungen und schmerzhaften Geburt. Und doch steht er zugleich unter der Verheißung, dass aus der Nachkommenschaft der Frau der kommen wird, der das Gefallensein der Welt und den Satan überwinden wird. All dies schwingt mit in dem Zusatz geboren von der Frau. Es widerspricht unserer modernen Sicht vom Menschen, unserem Credo von Individualität und Autonomie, Selbstverwirklichung und Selbstüberhöhung. Zugleich widerspricht es der Vorstellung von der Verfügbarkeit des Lebens, ganz gleich, ob damit ein Verfügen über das eigene Leben oder über das der anderen gemeint ist. Der zweite Punkt, die Begrenztheit des Menschen. Hiob beschreibt die Vergänglichkeit des Menschen in drastischen Bildern. Kurzlebig ist der Mensch, wie eine Blume, wie ein Schatten. Gott hat seine Tage und seine Grenzen festgesetzt. Sein Leben verrinnt, wie Wasser aus dem See schwindet und ein Strom versiegt und austrocknet. Ähnlich haben wir es vorhin in Psalm 90 gelesen. Wir stemmen uns gegen diese Kurzlebigkeit. Wir versuchen, den Zeitpunkt des Todes hinauszuschieben, Zeit zu gewinnen, weil wir tief im Inneren spüren, dass es eigentlich anders sein sollte. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, dass Gott den Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt hat. Und die Urgeschichte zeigt, dass Gott uns Menschen zum Leben bestimmt hatte, nicht zum Tod. Der Tod ist als Folge der Auflehnung des Menschen gegen Gott gekommen. Wir leiden an dieser Begrenztheit. Wir wollen sie durchbrechen, indem wir entweder das Leben verlängern oder aber zumindest autonom entscheiden, wann es zu Ende zu gehen hat und wie. Letzteres wird sichtbar an der Diskussion über selbstbestimmtes Sterben und assistierten Suizid. Wenn der Tod schon unausweichlich ist, so will man sich wenigstens auch im Letzten noch als den Handelnden erleben. Hiob dagegen macht deutlich, dass unsere Tage feststehen und Gott derjenige ist, der über unser Sein entscheidet, ob uns das passt oder nicht. Paradoxerweise hängen wir nicht nur am Leben, sondern verschleudern zugleich dies kostbarste aller irdischen Güter. Dabei hilft uns eine ganze Freizeitindustrie. Zeit totschlagen ist das Motto. Laut einem Artikel im Deutschen Ärzteblatt vom 2. November verbringen schon Vorschulkinder mehr als 25% ihrer Wachzeit vor dem Fernseher. Das ist das Gegenteil von gelebter und erlebter Zeit. Das Dritte, die Heimatlosigkeit des Menschen. Laut Hiob ist der Mensch voller Unruhe. Auch dies ein Anklang an die Urgeschichte. Nach dem Bruch der Gemeinschaft mit Gott wird der Mensch aus dem Garten vertrieben. Der Bruch mit Gott wird zugleich zum Verlust des Vertrauens der Menschen zueinander, zum Verlust der Selbstwahrnehmung und der Beziehung zur Schöpfung. Der Mensch verliert seine innere und äußere Heimat. Und schließlich wird Kain nach dem Brudermord auch noch zum Gejagten. Unser Streben nach der heilen Welt ist Ausdruck der Suche nach dem verlorenen Paradies. Sei es in den großen Ideologien der Menschheit oder im kleinen Reich von Balkon und Garten. Dass die großen Entwürfe der Ideologien nicht tragen, sollten wir inzwischen gemerkt haben. Doch selbst wenn wir unser persönliches kleines Glück erreichen, wird dadurch unser Durst nach Leben nicht nachhaltig gelöscht. Denn er ist nicht für die Dinge dieser Welt gemacht, sondern für die Ewigkeit. Unser Verlangen, das Leben voll auszuschöpfen, führt in unserer medialen Zeit dabei in eine neue Falle. Um ja nichts zu verpassen, hetzen wir voller Unruhe von einer Aktivität oder Passivität zur nächsten. Immer einen Stöpsel im Ohr und einen Bildschirm vor den Augen. Wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft und doch findet kaum noch Verständigung wirklich statt, weil wir das Hinhören verlernt haben und weil Elektronik die persönliche Begegnung ersetzt. Selbst die Tischgemeinschaft, wenn es sie überhaupt noch gibt, wird durch SMS und Telefon unterbrochen. In unserem Bemühen, das meiste aus der Zeit herauszuholen, haben wir verlernt, zur Ruhe zu kommen und zu fragen, was denn der Sinn der uns geschenkten Zeit, des uns verliehenen Lebens überhaupt ist. Ruhe im Alten Testament ist Teil der Heilsverheißung. Wir aber halten sie nicht aus. Dabei ist Ruhe zum Nachdenken und Stillwerden unverzichtbar. Erst in der Stille erinnert sich der verlorene Sohn im Gleichnis Jesu an sein Vaterhaus und kehrt um. Das vierte, die Verantwortung des Menschen. Hiob sieht den Menschen in der Gegenwart Gottes, vor dem Angesicht Gottes stehen. Das aber mit sehr gemischten Gefühlen. Über ihm hältst du dein Auge offen und ihn ziehst du vor dein Gericht. Während Gott in der Schöpfung lediglich über die Pflanzen- und Tierwelt spricht, spricht er zum Menschen. Der Mensch ist als Gegenüber geschaffen, als Antwortender und Verantwortlicher. Vor Gott, vor seinem Nächsten und vor sich selbst. Mit der Verantwortung aber tun wir uns schwer. Wir möchten gern irgendwie wichtig sein, groß dastehen, selbstbestimmt handeln. Wenn aber etwas schief geht, möchte keiner es gewesen sein. Das findet sich schon beim Sündenfall, wo Adam die Schuld auf Eva und auf Gott abschiebt. Und Eva die Schuld auf die Schlange und damit indirekt ebenfalls auf Gott, der sie ja geschaffen hatte. Und das ist heute nicht anders. Verantwortung und Verantwortlichkeit aber gehören nicht nur nach biblischem Zeugnis zum Wesen des Menschen, sondern sie sind eine anthropologische Notwendigkeit. Darum kann die Bibel auch das Reden vom Gericht Gottes nicht lassen. Denn wenn wir dem Menschen die Fähigkeit zur Verantwortung absprechen, nehmen wir ihm den Kern des Menschseins. Nur dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und zu ihrer Verantwortung stehen, entwickeln sie sich und wachsen in ihrer Persönlichkeit. Das ist beim Kleinkind so, wenn es das selber entdeckt und unter Gekläcker sein erstes Brot schmiert oder beim Abwasch hilft. Das betrifft den Schüler, der sich erst dann bessern wird, wenn er begreift, dass an seinen schlechten Zensuren nicht nur die Lehrer schuld sind. Das gilt in der psychologischen Therapie ebenso wie in der Betreuung Straffälliger. Und es gilt für alle Versöhnung zwischen Menschen, die immer auch der Übernahme der Verantwortung und des Schuldeingeständnisses bedarf, damit sie überhaupt zustande kommt. Im Lichte Gottes erkennt der Mensch sich immer als Schuldigen. Das geht auch Hiob so. Und so reagiert er so, wie man das ungefiltert bei Kindern sehen kann, die normalerweise Mama und Papa entgegenstrahlen, wenn sie deren Zuwendung spüren. Wenn sie aber etwas falsch gemacht haben, halten sie den Blick der Eltern nicht aus. So auch Hiob, wenn er ruft, blicke weg von ihm, dass er Ruhe findet. Wir wünschen uns einen Gott, der seine Augen über uns offen hält zu unserem Wohl und Heil. Wie Schiller in seiner Ode an die Freude sagt, Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Aber der mindestens ein Auge zudrückt, wenn wir unsere eigenen krummen Wege gehen. Und dabei übersehen wir, dass ein wirklich lieber Vater bei seinen Kindern keinerlei Bosheit tolerieren wird. Denn er will für seine Kinder und von seinen Kindern das Beste. Der Theologe Kurt Marti formuliert in einem Gedicht über die Auferstehung, das könnte manchen Herren so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen. Ich vermute, es könnte nicht nur manchen Herren so passen, sondern auch den meisten von uns. Ich darf Sie beunruhigen. Es wird nicht so sein. Wir werden uns vor Gott verantworten müssen. Damit komme ich zum fünften und letzten, zur Sehnsucht des Menschen. Hinter dem Reden von der Begrenztheit, der Heimatlosigkeit, der Schuldbehaftung des Menschen steht eine Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Heilung der Verhältnisse und nach Erneuerung der Beziehung zu Gott. Könntest du mich doch im Totenreich bewahren, mich verbergen, bis dein Zorn sich wendet, mir eine Frist setzen und dich dann meiner erinnern. Du würdest rufen und ich gäbe dir Antwort. Nach dem Werk deiner Hände sehntest du dich. Wenn du dann meine Schritte zähltest, gäbst du nicht Acht auf meine Sünde. Mein Vergehen wäre im Beutel versiegelt und meine Schuld hättest du übertüncht. Am Ende dieses Kapitels fällt diese Hoffnung des Hiob wieder in sich zusammen. Aber sie scheint in den weiteren Kapiteln des Buches Hiob immer wieder auf. In Kapitel 16, Vers 19 bis 21 heißt es, aber seht, schon jetzt ist im Himmel mein Zeuge und mein Bürge in der Höhe. Mit Tränen blickt mein Auge zu Gott, dass er Recht schaffe dem Menschen bei Gott. Und die Hoffnung gipfelt schließlich in den Worten aus Hiob 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staube erheben. Damit weist Hiob über sich selbst und über seine Zeit hinaus. Angesichts der schonungslosen Analyse des Menschseins ist ihm klar, dass der Mensch vor Gott nur von Gott selbst vertreten werden kann. Und dass der Mensch, wie edel er auch sei, der Erlösung bedarf. Der Erlöser, von dem Hiob spricht, ist der in Jesus Christus, in Zeit und Raum Mensch gewordene Gott. Er hat unsere Begrenztheit und Heimatlosigkeit durchlitten und hat als der Unschuldige unsere Schuld getragen. In ihm können wir Befreiung, Heilung und Heimat finden bei Gott. Gottes Zweifler und Glaubenskritiker mögen dies als fromme Selbsttäuschung und als Jenseitsvertröstung abtun. Das steht ihnen frei. Doch sind ihre Antworten auf die Frage, Mensch, wer bist du, so viel überzeugender als die Antworten der Bibel? Und welche Antwort haben sie auf die Sehnsucht des Menschen? Für Hiob sind nicht alle Fragen geklärt. Noch quält ihn unsägliches Leid und darin die Verborgenheit Gottes. Das Kapitel 14 ist noch nicht einmal die Hälfte des Buches Hiob. Und dennoch steht über allem das Bekenntnis seines Glaubens. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Amen.